Ihr hört EZ Brain Food,
den Podcast über Cyberbedrohungen,
Technologien und deren Alltagsnutzen.
Von und mit Steph
und Micha. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge von EZ Brain Food. Ihr werdet es wissen, bei mir ist der Micha. Hi Micha.
Hallo Steph, wie immer ein Duo.
Genau, das ist keine Überraschung mehr. Und wir haben einiges auf der Liste heute, was wir besprechen möchten. Wir haben nämlich schon in den letzten zwei Folgen unsere Strategie First to Last Line of Defense besprochen. In der ersten Folge haben wir das Gesamtkonzept einmal umrissen und erklärt, was wir uns dabei grundlegend gedacht haben. Und auch schon mal angeteasert, dass es drei Bereiche gibt, über die man näher sprechen kann. Und in der letzten Folge haben wir dann über den Bereich Gerätehärtung gesprochen und inwiefern die Maßnahmen, die man in diesem Bereich treffen kann, dazu beitragen, das Risiko für Unternehmen von einem Cyberangriff getroffen zu werden, zu minimieren. Wen interessiert, welche Maßnahmen das genau waren und was es damit genau auf sich hatte, kann natürlich sich gerne nochmal die letzte Folge anhören. Wir waren da am Ende auf den Punkt gekommen, dass man mit all diesen Maßnahmen, 5 Stück waren es, das Risiko minimieren kann um 40%. Das heißt, wir haben gesagt, am Ende, wenn man all diese Maßnahmen getroffen hat, hat man noch ein Restrisiko von 60%. Und der Micha hatte dann auch schon angeteasert, welchen Bereich wir als nächstes besprechen. Und zwar ist das das Thema User entlasten und dass dieser Bereich das Risiko nochmal halbieren kann. Also werden wir in dieser Folge darüber sprechen, wie wir von einem Restrisiko von 60% auf 30% kommen und was man da machen kann, wie man den User genau entlasten kann. Ich würde sagen, dann legen wir nämlich auch direkt los, bevor wir noch länger um den heißen Brei reden. Und zwar haben wir als erste Maßnahme das Thema Cloud Sandboxing und das ist sogar mit immerhin 12,5% Risikominimierung Minimierungsanteil beziffert. Insofern scheint das ja ordentlich zu helfen. Und ich glaube aber, da musst du uns vielleicht nochmal erklären, was überhaupt damit gemeint ist, was dahinter steckt und dann aber auch, warum das so einen großen Anteil hat.
Sehr gerne. Denn Cloud Sandboxing ist ja, wie der ein oder andere schon weiß, seit Jahren meine absolute Lieblingstechnologie, die wir haben, weil sie unfassbar breit aufgestellt ist und sehr, sehr viel Einfluss auf die verschiedensten Module in unserer Software letztlich hat. Ich versuche das mal so einfach wie möglich zu skizzieren. Das Cloud Sandboxing erweitert quasi die technischen Möglichkeiten meiner eigenen Perimeter. Also ich habe ja Geräte, ich habe Server und die haben eine gewisse Leistungsfähigkeit und diese Leistungsfähigkeit möchte ich natürlich aufrechterhalten für meine Applikationen, für die Rechenleistung, meine Arbeitsleistung und letztlich natürlich die Dienste, die da drauf laufen und nicht eben für Cybersecurity-Maßnahmen, so dass dann nachher, wenn jemand an seinem CAD-Arbeitsplatz sitzt, dass sich da nichts mehr bewegt, quasi, ja. Das ist ja nicht Ziel der Sache. Und gleichzeitig ist es auch eine große Notwendigkeit, so eine Technologie einzusetzen, denn die Endpoints oder die Server sind halt technologisch gar nicht mehr in der Lage, bei diesen perfiden Angriffsszenarien, die wir heute haben, Gefahren in angemessener Zeit zu enttarnen, so sagen wir immer. Also ein sehr gutes Beispiel, ich glaube, wir haben es schon mehrfach genannt, ich möchte es aber trotzdem nochmal anbringen, ist, damit man das greifen kann, ist das Thema Google zum Beispiel, das kennen wir ja alle, wie Cloud-Funktionen eben auch umgesetzt werden. Wenn ich bei Google in der Suche EZ eingebe und drücke da Enter, dann kommen innerhalb von 0,4 Sekunden irgendwie 82 Millionen Ergebnisse oder so, ja. Also sehr schnell ein verlässliches Ergebnis, die werden dann sortiert etc. pp., das kennt jeder. Jetzt muss man sich nur vorstellen, wenn ich den gesamten Google-Katalog, der dahinter liegt, auf meinen Server oder noch schlimmer auf meinen Endpoint, also auf meinen Arbeitsrechner einspielen würde, gesetzt dem Fall, das wäre aufgrund der Datenmenge überhaupt möglich, also nur ein kleines Gedankenspiel. Und ich würde diese Suche dann durchführen. Ich glaube, dann würde jeder verstehen, dass eben das Ergebnis nicht in 0,4 Sekunden da ist, sondern dass das Tage und Wochen dauern würde, bis das dann tatsächlich zu einem vernünftigen Ergebnis führt. Und ähnlich ist es eben auch bei aktuellen Angriffsszenarien, wenn ich eben sogenannte Zero-Day-Angriffe habe, also völlig unbekannten Schadcode, der mein System erreicht oder meine E-Mail-Server erreicht, dann sind die Geräte halt nicht in der Lage, das vernünftig in angemessener Zeit zu enttarnen. So, dann entscheidet die Lösung auf dem Gerät, ob das zu einer Analyse bei uns ins Cloud-Zentrum eingeschickt werden muss oder nicht. Also immer dann, wenn es verdächtig ist oder wenn irgendein Punkt dazu führt zu sagen, das ist doch irgendwie seltsam und nicht typisch, dann geht das Ganze koordiniert bei uns in die Cloud und wird dort mit einer enormen Rechenleistung und sehr vielen sogenannten anti-evasiven Technologien zerlegt in vier verschiedenen Strängen und führt dann in sehr kurzer Zeit zu einem verlässlichen Analyseergebnis, so dass dann nicht nur der Nutzer, sondern das ganze Unternehmen davon profitiert und ich weiß, diese Daten sind sicher oder diese Daten sind nicht sicher und die kann ich öffnen oder nicht. Ich habe früher immer gesagt, wenn es in diesem Kontext einen Vortrag gab, Karl-Heinz muss dann nicht selbst entscheiden, darf ich diesen Dateianhang anklicken oder nicht. Das ist aus meiner Sicht die wichtigste Technologie, die halt unabhängig von der Leistung des Endpoints hilft, genau diese sogenannten Zero Days und APTs, also gezielte Angriffe auf Branchen und Unternehmen, abzufangen und hatte eine enorm hohe Leistung. Ich habe jetzt keine Zahlen zur Hand, aber das ist extrem viel, was da abgefangen wird. Und eine einzige Datei zu viel angeklickt, kann ja eben heute schon entscheiden, ob das Unternehmen überlebt oder nicht. Von daher ist das für mich so das Wertvollste, was wir aktuell in unserer Technologie, in unserem Technologieköcher haben, für jedermann. So, das muss man einfach so runterbrechen. Langer Dialog. Sorry, aber das ist halt so mein Lieblingsthema.
Ja, aber damit hast du ja auch alles abgegriffen. Okay, weil das ist ja so eine Frage, die nahe liegt, wenn man jetzt von Cloud Sandboxing spricht. Ja, okay, heißt das, die Lösung auf dem Endpoint ist nicht gut genug quasi. Aber du hast ja jetzt schon ausgeführt, es geht vor allem eher um dieses Thema Ressourcen, die gebraucht werden würden. Okay, heißt das dann aber, dass die Cloud Sandbox ständig anspringen würde, weil ständig irgendeine Software nochmal zur Prüfung gegeben würde?
Das kommt natürlich ganz auf die Umgebung an. Ich hatte ja ganz kurz angeschnitten, dass man das granular einstellen kann. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass du sagen kannst, welche Abteilung oder welcher einzelne User darf denn letztlich welche Einstellungen benutzen. Das ist natürlich auch enorm wichtig, wenn ich jetzt irgendwelche Systeme habe, die kritisch sind. Also ich sag mal, ich habe da irgendwo Maschinensteuerung oder sowas, da will ich natürlich nicht, dass da ein Prozess angehalten wird. Da kann ich das schon machen. Oder wenn ich jetzt Bedenken habe hinsichtlich Datenschutz, ich glaube, darauf wolltest du auch ein Stück weit ansprechen, dass da irgendwelche Daten das Unternehmen verlassen in die Cloud und da analysiert werden. Dann kann ich natürlich auch granular einstellen, zum einen, in welcher Abteilung darf das nicht gemacht werden? Also möchte ich zum Beispiel in der HR, dass keine Bewerbungen übermittelt werden oder sowas in der Richtung, oder im Betriebsrat, dass da bestimmte Daten nicht übermittelt werden, dann kann ich das natürlich theoretisch machen. Ob das sicherheitstechnisch immer Sinn macht, wage ich zu bezweifeln. Aber man kann natürlich an der Stelle nochmal ergänzen, dass wir natürlich hier im Rahmen der DSGVO, im Rahmen des Datenschutzes sehr gut aufgestellt sind, also Informations- und Qualitätssicherung natürlich auch eine große Rolle spielen. Und die Daten, die analysiert werden, werden natürlich danach sofort wieder gelöscht und die Informationen, die ich da rausgezogen habe, anonymisiert in Form von Hash-Werten etc., Indicators of Compromise, mir selbst und allen anderen Nutzern zur Verfügung gestellt, aber auch über die Cloud hinweg, über unser Reputationssystem allen anderen Kunden zur Verfügung gestellt, damit die auch geschützt sind. Und so profitiert eigentlich jeder.
Ja, und da kommt mir dann auch die Frage, Thema Datenschutz und Cloud ist ja auch immer die Frage, die sich dann viele stellen, wo landen die Daten? Also bleiben die in der EU oder werden die doch auf irgendwelchen anderen Servern verarbeitet? Kannst du dazu noch was sagen?
Ich kann das natürlich nur für uns beantworten, weil wir das bei uns ziemlich genau wissen. Bei uns werden die Daten, also gerade das Cloud-Sandboxing findet bei uns im eigenen Rechenzentrum statt in Bratislava, verlässt diesen Standort nicht und wird auch nicht anderweitig übermittelt in irgendwelche Drittländer oder so, weil wir es nicht brauchen zum einen. Zum anderen natürlich, weil es eine sehr, sehr nahe Verbindung hat eben auch zu unserem Bereich Threat Intelligence. Das heißt, wir brauchen die Daten sekundengenau, damit wir auch andere Kunden und andere Themen schützen können. Und das lassen wir uns natürlich nicht nehmen. Ne?
Gut, dann würde ich sagen, haben wir das Thema umfassend beackert und gehen zum nächsten über. Die nächste Maßnahme, die hier bei uns drin steht, ist das Thema Schutz von Cloud-Anwendungen. Also wir bleiben in der Cloud. Sag uns was, von welchen Cloud-Anwendungen sprechen wir und worum geht's hier genau, Micha?
Gut, dass das Thema nochmal allgemein zum Tragen kommt, denn ich glaube halt, dass das eine Maßnahme ist, die nicht jedem klar ist oder nicht jedem bewusst ist, dass das in meiner eigenen Verantwortung ist. Also bei der Anbindung von Drittanbieter-Clouds. Und das, damit meine ich jetzt zum Beispiel Microsoft 365 oder Google Workspace und deren Applikationen und deren Nutzen, die wir ja alle so sehr genießen. Da kommt es eben tatsächlich sehr häufig vor, dass da auch so ein, ja, ich habe da ja keine Verantwortung, weil ich nehme diesen Service oder ich habe diesen Service ja bei einem anderen Anbieter und der kümmert sich schon um Sicherheit. Da sagen wir immer Vorsicht. Also das kann theoretisch so sein, wenn ich denn dafür bezahle in meinem Abonnement. Da gibt's ja verschiedenste Lizenz- und Abonnementarten und die ändern sich auch sehr regelmäßig. Muss man also sehr genau aufpassen, ob man überhaupt einen Schutz hat und wenn ja, in welcher Form man einen Schutz hat. Und zum anderen hat man natürlich sehr wenig Einblick. Also es gibt immer so eine Art Kontrollverlust. Ich weiß ja gar nicht, was diese Tools im Hintergrund sicherheitstechnisch da machen, und habe wenig Einblick in die Datenbewegung oder in die Kompromittierung von Daten in der Cloud. Und damit reden wir natürlich über auch über Teams-Geschichten, über SharePoint und OneDrive, aber auch die ganze, jetzt immer das ganze Derivat im Bereich Google genauso. Da ist es eben wichtig, aus unserer Sicht auch einen Drittanbieterschutz zu etablieren. Denn durch die Verschiebung eines Assets in die Cloud, also sag mal, hatte vorher einen eigenen Mail-Server, Exchange installiert, irgendwo schön im Serverschrank und das habe ich jetzt nicht mehr oder ich habe das Hybrid und habe quasi diese Funktionalität verschoben zu Microsoft, Exchange Online, Teams etc. Früher wäre das nicht vorstellbar gewesen, einen Mail-Server, egal in welcher Art und Weise, eben ohne einen Drittanbieterschutz laufen zu lassen oder irgendwelche Tools in Form von Kollaboration laufen zu lassen, ohne einen Drittanbieterschutz. Heute kommt das aber häufiger vor. Und das ist, wenn man sich das anschaut, wie Unternehmen kompromittiert werden können und wie schnell es eben auch geht, mit gestohlenen Zugängen hier Zugriff zu gewähren und sich dann in so eine Struktur einzuarbeiten, ohne dass das jemand merkt, die ist sehr hoch. Und von daher brauchen wir da einen ordentlichen Drittanbieterschutz, der mir diesen Horizont erweitert und ich sehen kann, was an Daten ist schadhaft, welche E-Mails sind da eben entsprechend schadhaft. Also da gibt es auch viele Zahlen, was wir noch rausfischen, obwohl Microsoft Security zum Beispiel schon aktiv ist. Und ich würde jetzt behaupten, dass wenn ein Angreifer über einen SharePoint-Datei versucht, irgendjemanden oder andere Teams zu kompromittieren, fällt es ihm natürlich super leicht, mit einer gestohlenen Identität irgendwas zu verschicken und sagen, hey, ich habe hier ein neues Dokument erstellt, guck mal da rein, mach mal eine Korrektur. Da ist die Chance, dass jemand das anklickt, um da reinzuschauen, weil er den Nutzer ja kennt und die Umgebung ja kennt, die ist enorm hoch und damit umgehen Täter natürlich ganz andere Strukturen, die sonst üblich wären oder notwendig wären, um irgendjemanden hier Schaden zuzufügen. Und das würde ich nicht unbeobachtet lassen. Und da gibt es ein schönes Werkzeug von uns, der eben genau diese Bereiche vollständig abdeckt, so wie ich es von einem Drittanbieterschutz gewohnt bin, im Bereich Mail, im Bereich Dateien und ja auch was Ablage angeht. Ja, da sind ja viele Archive hinterlegt mittlerweile. Daten, die gemeinsam bearbeitet werden. Und all das können wir eben mit dem gewohnten technologischen Schutz, den wir haben, auch in der Cloud schützen. Also wir benutzen da die API-Schnittstellen, die vom Hersteller geboten werden. Bei Microsoft wäre das zum Beispiel die Microsoft Graph-Schnittstelle und haben darauf eben eine API gebaut, die im Millisekundenversatz quasi in Echtzeit auf diesen Umgebungen arbeitet und Ergebnisse erzielt. Und da ist mittlerweile auch im Einstellungsbereich und im Auditbereich enorm viel möglich über unsere Tools. Und das macht es eben auch hier sehr, sehr wertvoll im Bereich der Risikominimierung. So muss man das einfach zusammenfassen.
Okay. Und ich frage mich gerade so ein bisschen, ob das so ein Zirkelthema ist, weil wir haben es ja mit 10% auch relativ hoch bewertet und sagen, es ist sehr wichtig. Und für mich wirkt das so ein bisschen wie, ja, es ist gerade noch so das Thema, das viele Leute nicht auf dem Schirm haben, das aber eigentlich so ähnlich behandelt werden sollte wie so ein Endpoint, den du hast, weil einfach so viel jetzt mittlerweile in der Cloud stattfindet an Arbeit und das ist einfach bei vielen Leuten noch gar nicht auf dem Schirm, was vielleicht ja dazu führt, dass Angreifer das als gute Quelle sehen, was dann wiederum notwendig macht, umso mehr es abzusichern. Weißt du, also ich frage mich gerade, wenn das etablierter ist, wird man dann so das Gefühl haben, ja, okay, es ist im Grunde, das musst du nicht mehr groß erklären, dass das irgendwie notwendig ist. Hast du die Hoffnung, dass wir irgendwann da hinkommen?
Also die Hoffnung stirbt zuletzt, ja. Da hätten wir gleich 50 Cent ins Phrasenschwein schmeißen. Aber du hast schon recht, die Entwicklung, also die Arbeitsplätze, die Applikationen, die wir haben, gerade, ich sag mal, neu gegründete Unternehmen oder frischere Unternehmen, Unternehmensgründungen setzen enorm stark eben auf diesen Bereich Software as a Service. Also Applikationen liegen halt in der Cloud und ich greife einfach mit irgendeinem Gerät darauf zu, also ein Stück Blech, wie man so despektierlich sagt, das haben wir ja immer noch irgendwo, das muss auch abgesichert werden, ja, oh, Überraschung. Aber die Arbeit findet ja teilweise sehr, sehr stark in der Cloud statt. Nicht nur über die etablierten Tools, wie jetzt eben genannt Microsoft 365, da ist ja ein gigantischer Katalog auch dahinter, obwohl es ja nur 3 Speicherorte gibt, die da eben in Frage kommen und die auch überprüft und gecheckt werden müssen. Aber das ist ein anderes Thema, das haben wir schon mal sehr umfangreich angesprochen. Geht die Tendenz natürlich auch weiter, verschiedenste Geräte, virtuelle Server in der Cloud zu betreiben oder Applikationen selbst in der Cloud zu betreiben, die man früher eben im eigenen Server hatte. Und um so einen kleinen Zukunftsausblick zu machen, also wir haben ja gerade ein neues Feature etabliert, Cloud Workload Protection, das jetzt in der Lage ist, virtuelle Server in diesen Umgebungen auch zu sichern und mir die in meine eigene Infrastruktur wieder einzubauen, in mein eigenes Managementsystem. Das sieht für mich dann aus, als wenn dieser Server tatsächlich 3 Etagen unter mir irgendwo in einem Server-Rack sitzen würde und ich habe volle Kontrolle und Sichtbarkeit darüber. Das heißt, ESET streckt auch diese Finger natürlich in diese Cloud-Bereiche aus mit sehr viel Technologie, um, ja, ich sag mal, diesen Kontrollverlust entgegenzuwirken. Und da wird es auch noch einiges an Entwicklungen geben. Also wir werden am Ende des Jahres auch Weiterentwicklungen sehen, dass wir uns eben einen Bereich entwickeln, der heißt dann Cloud Native Application Protection. Also dass wir eben auch in der Lage sind, Containerlösungen und Applikationen auf diesen Servern zu schützen, um eben diesen Trend auch mitzugehen, wenn der Kunde eben seine Infrastruktur und seine Perimeter verändert, müssen wir uns eben genauso bewegen und sicherstellen, dass da ein vernünftiger Drittanbieterschutz möglich ist. Macht eben aus meiner Sicht wenig Sinn, dass der Anbieter der Infrastruktur auch derjenige ist, der die Sicherheit überprüft. Das muss jeder für sich selbst entscheiden letztlich, aber meine Tendenz ist da relativ klar. Und dahin wird sich das Ganze eben auch verschieben. Was nicht heißt, dass das Ganze unsicherer wird, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass es von alleine sich dazu entwickeln wird, dass die Leute ein Verständnis dafür entwickeln, weil aus dem Augen, aus dem Sinn, da haben wir jetzt 1 Euro schon im Phrasenschwein. In dem Moment, wo ich einen Service kaufe, glaube ich ja, dass wie gesagt alles dabei ist und ich da keine Verantwortung mehr habe. Das ist auch rechtlich gesehen nicht korrekt. Und das wird auch jeder wissen, der im Bereich Compliance oder Business Continuity unterwegs ist, schwieriges Wort, dass das eben nicht so funktioniert. Und
ja, da kommt mir auch dann direkt wieder das Thema, weil wir ja vorhin auch über Cloud und wo gehen die Daten hin und so weiter gesprochen hatten in Bezug auf Cloud Sandboxing. Das Witzige ist ja dann aber, dass ja ein Großteil oder die Anbieter, die es heute gibt, die großen, alle in den USA sitzen. Also es gibt wahrscheinlich auch ein paar europäische, aber das ist wahrscheinlich vernachlässigbar. Genau, und diese amerikanischen Cloud-Anbieter werden dann genutzt, um alles Mögliche an Infrastruktur bereitzustellen. Aber genau, würdest du sagen, dass es dann dafür umso wichtiger ist, auf einen europäischen Hersteller beim Thema Schutz zu setzen? Oder würdest du sagen, also ist das vielleicht, willst du diese Frage ganz objektiv einmal beantworten, Micha?
Ja, das ja, jeder, der uns kennt, weiß natürlich, dass wir damit gerne spielen mit dieser Thematik. Und auch wenn wir jetzt darüber lächeln und sagen, na ja, es war ja klar, dass die Frage kommt und dass es jetzt sich dann wieder positioniert wird. Ja, wir sind europäischer Hersteller, einer der wenigen Verbleibenden. Und das ist geopolitisch im Moment kein Nachteil. Ich denke, dass die meisten das wissen. Darüber, dass wir darüber lächeln und dass wir natürlich jetzt in dieser komfortablen Position sind, dass das alles wahr ist, und dass uns diese geopolitische Lage natürlich auch in die Hände spielt und sagt, guck mal, es gibt auch europäische Alternativen mit sehr viel Erfahrung und technischem Background, die das alles leisten können. Das macht es ja nicht weniger wahr. Ja? Und dass dieses Interesse und dass diese Verschiebung da ist, das spüre ich auf jeder Veranstaltung und jeder von uns auch in jedem Webinar. Denn wenn wir über digitale Souveränität, das ist ja schon fast das Unwort des Jahres, ja, wenn wir darüber sprechen, dann tun wir das natürlich, weil wir da gewisse Stärken haben. Aber das Interesse der Leute, was zu ändern oder sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, ist das eigentlich alles gut und richtig, was wir hier so machen? Das ist ja genau das, was wir alle wollen. Also wir wollen ja, dass die Menschen nachdenken darüber, was nutze ich, mit wem arbeite ich. Jetzt wollen wir auch keinen verteufeln. Es gibt ja super geile Lösungen und super tolle Hersteller. Und aus unserer Sicht dürfen die natürlich auch alle gerne weiter genutzt werden. Was das Sicherheitskonzept angeht, sollte man gegebenenfalls aber darüber nachdenken, nicht nur, ob das notwendig ist, sondern wie ich das Ganze auch absichere. Und alleine diese Diskussion angeregt zu haben, das ist für uns schon ein großer Erfolg, finde ich.
Ja, das klingt gut. Ich würde sagen, wir belassen es dabei. Wir verlassen die Cloud-Sphäre mit der nächsten Maßnahme, über die wir sprechen wollen. Und da haben wir die Mail-Security, also die Absicherung von Mail-Servern. Die ist mit 5% bewertet. Und da ist die erste Frage, die sich mir natürlich stellt, dass wir ja alle wissen, dass E-Mail nach wie vor so der Angriffsvektor ist, über den viel stattfindet, von Phishing, Social Engineering bis hin noch zu dem Versuch, dass jemand eine Malware direkt anklickt und aktiviert. Warum, sagst du, ist das so gering bewertet?
Bei Mail Security ist es auch so, da habe ich mich ein bisschen schwer getan, das einzustufen. Die meisten werden jetzt sagen, oh, langweilig, Mail Security, ja, kann ich aber tausendfach absichern, geht hier, geht da, habe ich einen Anbieter, habe ich einen Drittanbieter, habe ich eine Software installiert, habe ich einen Service für gebucht. Richtig ist ja, klar, 70%, roundabout, nagelt mich nicht drauf fest, aber 70% aller Angriffe kommen eben auch immer noch per Mail in der einen oder anderen Form, wie gut und wie personalisiert, lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Und trotzdem setzen wir nur 5% an für die Mail Security. Warum? Und da muss ich jetzt einen kleinen Rückgriff machen auf das Cloud Sandboxing, was wir eben schon angesprochen haben. Die Mail Security ist natürlich die Grundlage, nicht nur was Regelwerke angeht, also welche Regeln gelten für welche Nutzergruppen und wie scharf stelle ich das System grundsätzlich ein? Was kann ich überhaupt auch an Informationen aus dieser Mail-Security rausziehen? Also wenn ich zum Beispiel sehe, welcher User bekommt denn am meisten Malware oder am meisten Phishing oder wird am meisten angegriffen, habe ich ja auch Erkenntnisgewinn daraus. Und ich brauche ja auch eine Instanz, die mir sagt, hey, ich habe jetzt hier eine In-Product-Sandbox, ich habe hier Machine-Learning-Module, ich habe Netzwerk-Module. Trotzdem komme ich an dieser Stelle nicht weiter. Das sieht für mich nicht sauber aus. Und der Rückgriff, den ich jetzt machen muss, ist eigentlich auf eine Maßnahme, die vorher kommt, nämlich auf das Cloud-Sandboxing. Wir haben die ja so sortiert, dass die nach Gewichtung kommen. Also größte Gewichtung hat Cloud-Sandboxing. Sie schließt sich aber technologisch eher hinter der Mail-Security an oder hinter der Endpoint-Security. Von daher muss man das jetzt einmal trennen. Also wir sortieren die Maßnahmen nach Wirkung und nicht nach technologischer Gewichtung. Und die Mail-Security ist ja tatsächlich die Grundlage auch dafür, was nachher in die Cloud-Sandbox geht und was nicht. Wenn ich eine Cloud-Sandbox nicht habe, ist die Mail-Security ja die Instanz, die entscheidet, was bekommt der Nutzer und was nicht. Und von daher wird sie immer eine sehr gute Grundlage sein, eben um Angriffe zu verhindern. Aber bei dem, was wir heute sehen an Angriffstaktiken und Technologien, spielt sie eine immer kleiner werdende Rolle hinsichtlich der Risikominimierung. So, das muss man einfach so sagen. Ich möchte auch nicht unbedingt jetzt über Gebühr über Mail Security sprechen. Das ist ein Produkt, das gibt es schon ewig und drei Tage. Trotzdem, wie gesagt, nimmt es enorm viel Last vom User, nämlich einfach bestimmte Dinge gar nicht erst zu bekommen und zu sehen. Gerade das Thema Spam, Filter ist ja auch, also wie viel Arbeitsleistung geht am Tag verloren, nur weil ich zugeballert werde mit irgendwelchen vollkommen unwichtigen E-Mails, die keinen Menschen interessieren. Und auch da kann eben Mail Security einen hohen Anteil leisten. Im Bereich Risikominimierung ist das aber begrenzt. In Verbindung mit Cloud Sandboxing ist das wieder eine ganz andere Geschichte. Darauf wollten wir eigentlich nochmal hinweisen.
Okay, dann strapazieren wir das Thema nicht länger und kommen direkt zur vierten Maßnahme. Da geht es um Awareness-Training, also die Trainings, die dazu führen, dass Mitarbeitende bewusster sind einfach im Umgang mit potenziellen Bedrohungen. Nun haben wir das nur mit 2,5% bewertet, also sogar noch weniger als die Mail Security. Mir schießt die Frage in den Kopf. Also so Awareness ist doch eigentlich, würden wir sagen, als IT-Sicherheitsunternehmen so eine Grundvoraussetzung, oder? Also dafür, dass überhaupt jemand irgendwas macht. Warum sagen wir jetzt in diesem Kontext, okay, es hat für die Risikominimierung nicht so einen hohen Stellenwert?
Das kann man auch ein bisschen als provokativ bezeichnen. Es gibt Marktbegleiter, die wir alle sehr gut kennen, die ich auch persönlich sehr gut kenne, die werden mir bei der nächsten Messe ordentlich vors Schienbein treten und sagen, ihr spinnt wohl, 2,5%, ja, weil die tolle Lösungen haben und super aktuelle interaktive Technologien anbieten, um genau User da abzuholen bei dem Thema Awareness. Das macht es nicht weniger wichtig. Es ist ein super wichtiges Thema. Es bleibt ein super wichtiges Thema, die User zu trainieren, aufmerksam zu sein, genau die Punkte zu betrachten, an denen ich solche Dinge erkennen kann und auch regelmäßig geprüft zu werden. Also Security Awareness besteht ja heute auch daraus, eben Tests zu machen, Penetrationstests zu machen. Bei welchem User gibt es denn noch Nachschulungsbedarf? Welcher User fällt da eben auf, dass er immer auf alles draufklicken würde, selbst wenn die Lösungen schon viel rausgefiltert haben? Gerade bei den Spear-Phishing-Themen, da ist ja gar keine Malware da drin oder gar keine Schadsoftware drin, sondern da sollen User ja eben im Bereich Social Engineering zu irgendwas bewegt werden. Da kommt KI eben tragen, also Sprachaufnahmen, Videoaufnahmen etc. pp., die überhaupt erstmal keine Schadsoftware darstellen. Von daher wird das super wichtig bleiben, die User regelmäßig und so. Und ihr seid letztlich auch noch eine sehr wichtige Instanz bei all der Technik, die wir haben, die hier im letzten Step einen Angriff oder einen Schaden verhindern kann. Haltet die Augen auf und das, wie wir immer so wissen, die Regelmäßigkeit, die Konsistenz die wird eine wichtige Grundlage bleiben. Nichtsdestotrotz, bei den perfiden und gezielten Bedrohungen, die wir heute sehen, Technologie kann den Nutzer im Gesamtkontext noch besser unterstützen. So, das würde ich jetzt einfach behaupten und das wollte ich auch mit dieser Bewertung am Ende des Tages zeigen.
Okay, also es geht eher so in die Richtung zu sagen, viele Bedrohungen oder Angriffe oder Maschen sind dann so perfide, dass es fast nicht möglich ist, einen User darauf vorzubereiten, also dass er eigentlich, dass man ihm quasi dann auch keinen Vorwurf machen kann, dass er sie nicht erkannt hat. Meinst du, so ein bisschen in die Richtung gehen und dass das quasi dann wiederum nur Technologie wieder abfangen kann?
Ich komme wieder zurück zu dem, warum muss Karl-Heinz denn entscheiden, darf ich das anklicken oder nicht? Also ich sollte doch im Optimalfall alles an Technologie und technologischen Möglichkeiten nutzen, um ihm davon freizustellen. Also um zu sagen, hey, letztlich hast du hier den letzten Mausklick, aber wir setzen alles an Technologie ein, um dich hier zu schützen, denn es kann nicht immer auf den letzten User abgewälzt werden, aus meiner Sicht. Das ist aber vielleicht einfach auch nur meine Einstellung. Als allererstes muss ich alles nutzen, was mir zur Verfügung steht, um den User zu schützen. Und in letzter Instanz sollte er eben so gut trainiert und aufgeklärt sein, dass er in der Lage ist, wenn Technologie versagt oder nicht eingreifen kann, weil es sich hier um ganz andere Angriffsvektoren handelt, dann das Richtige zu tun. Trotzdem schlägt Technologie im Gesamtkontext aus meiner Sicht von der Gewichtung her, ich sag mal, diese wiederkehrende Trainings.
Okay. So, die aufmerksamen Zuhörer, die mitgerechnet haben, haben vielleicht errechnet, dass wir jetzt über eine Risikominimierung von 30% gesprochen haben und von den ausgehenden 60%, wie wir es vorher ja angekündigt haben, ist das quasi noch die Hälfte. Würdest du sagen, 30% Risiko ist vielleicht auch annehmbar? Damit kann man, also das kann man hinnehmen, oder würdest du auch sagen, das liegt vielleicht auch an einem Unternehmen, also dass es vielleicht kleinere oder mittelständische Unternehmen gibt, wo du sagst, okay, für die reicht das, weil die Maßnahmen, über die wir dann danach sprechen, die sind schon High-End in Anführungsstrichen? Oder wie ist die Lage gerade?
Also Situationsbetrachtung, wenn ich jetzt die Gerätehärtung und die Userentlastung, wenn ich das alles 100% so gemacht habe, dann bleibt ja das Restrisiko, wie du schon gesagt hast, bei uns berechnet, prognostiziert 30%. 30% Restrisiko hört sich jetzt für jeden, der im Bereich Risikomanagement unterwegs ist, an wie ein Horrorfilm. Und genau das ist eigentlich auch, was ich damit erreichen will. Gleichzeitig darf man sich jetzt hier nicht erdrückt fühlen. Also wir haben jetzt 9 Maßnahmen durch schon. Und da wird jetzt der Mittelstand sagen, puh, ist ja schon ganz ordentlich. IT-Security sollte jetzt hier nicht meinen ganzen Tag einnehmen. Und diesen Eindruck dürfen wir auch gar nicht erwecken. Denn in diesen ganzen Maßnahmen sind natürlich wenige, in Anführungsstrichen, Produkte und Features inkludiert. Die Inbetriebnahme, kann ich das überhaupt leisten? Kann ich das überhaupt betreiben? Diese Angst sollten wir jetzt schon mal wieder vorwegnehmen. Ja, das kann man leisten und das kann man machen. Und auch der nächste Schritt, wo wir jetzt dann eben dementsprechend hinkommen in dem Bereich Tools, der ist leistbar und machbar und auch notwendig und wichtig, auch für den Mittelstand oder für kleine Unternehmen. Wenn ich die denn nicht selbst machen kann, gibt es sicherlich einen guten Dienstleister oder einen guten Service, der mir dabei helfen kann. Und es ist heutzutage echt keine Schande, sich von Profis helfen zu lassen in Bereichen, die immer komplexer werden. Denn es ist ja auch nicht, klug, irgendwie blind irgendwo ins Messer zu laufen und zu sagen, okay, ich habe jetzt bestimmte Dinge nicht getan und darum muss ich hier vielleicht die Türen irgendwann abschließen. Das haben wir einfach schon zweimal zu viel gelesen in der Zeitung und keiner von uns will das und möchte das. Und von daher kann ich nur empfehlen, hier nicht, dass einem hier nicht die Puste ausgeht, sondern dass ich auch den letzten Schritt noch gehe und diese extra Meile, wie man ja so schön immer sagt, wo jetzt sind schon 1,50 Euro im Phrasenschwein, die letzte Meile eben auch noch macht. man muss nicht immer alles machen, aber es macht auf jeden Fall Sinn, sich gedanklich damit auseinanderzusetzen. Und von daher hoffe ich, dass man auch beim nächsten Thema wieder dabei ist.
Ja, insofern hoffen wir, dass auch unseren Zuhörern nicht die Puste ausgeht, beziehungsweise die Ohren, wie sagt man, brennen, qualmen, ich weiß gar nicht, gibt's
Ohren
dafür?
Brennen, ja. Hochleistungsohren, ja.
Genau, und dass ihr auf jeden Fall bei der nächsten Folge auch nochmal dabei seid, wenn wir dann über das Thema Tools etablieren sprechen. Micha, erstmal an dich die Frage, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du loswerden möchtest?
Ja, wie immer, ich habe es mir auch extra aufgeschrieben, damit wir es nicht vergessen. Denn Social Media sagt, ne? Nein, also wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt und wenn ihr das gerne eben auch liked und uns abonniert und uns weiterhin folgt. Das hilft natürlich, das noch weiter zu verbreiten, damit wir hier nicht immer ganz alleine sitzen. Nein, ganz alleine sitzen wir nicht. Aber desto mehr Leute zuhören, desto mehr wird unsere Botschaft natürlich auch verbreitet. Und das kann ja nicht schaden. Und ansonsten bleibt nur noch eins.
Die E-Mail-Adresse?
Die E-Mail-Adresse. Das darfst du natürlich gerne wieder machen.
Genau, das ist mein Job. Wer Fragen hat oder Themen, die ihn interessieren zu unserer Produktwelt, Technologiewelt, wie auch immer, der hat die Möglichkeit, uns zu schreiben an brainfood@ez.com. Und dann greifen wir diese Themen natürlich gerne auf in den kommenden Folgen. Und ich würde sagen, damit sind wir am Ende. Und verabschieden uns und freuen uns aufs nächste Mal.
Bis dann.